Ich dachte, du unterstützt uns.
Wenn man Tedesco besiegen will,
besiegen, das ist ein Konklave, Aldo, kein Krieg.
Es ist ein Krieg.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholz und Anna Wollner.
Also es tut mir von Herzen leid, meine liebe Frau Anna, aber der Krieg, in den wir heute reingehen, da darfst du eigentlich gar nicht hin, du Weibsbild.
Ja, ins Konklave in der Sixtinischen Kapelle in Rom, in genau den Raum, in dem ein neuer Papst gewählt wird, wenn der alte tot ist oder zumindest ganz dolle kaputt. Ja, das stimmt, da sind Frauen immer noch nicht zugelassen, werden sie wahrscheinlich auch nie sein. Was für ein Glück, dass wir unseren deutschen Hollywood-Regisseur Edward Berger haben.
Nämlich als Regisseur des gleichnamigen Films Konklave, der startet jetzt Donnerstag und der nimmt uns alle mit in diesen ansonsten geheimen Wahlvorgang in einen Thriller, können wir sagen, rund um eine Papstwahl. Ein wirklich packender Blick rein ins Epizentrum der katholischen Machthaberei. Und getroffen haben wir Edward Berger, den Macher des Sensationserfolgs Im Westen nichts Neues, dann auch noch für euch.
Ich habe vor Jahren immer gedacht, als Regisseur darf man keine Zweifel haben. Man muss genau wissen, was man will. Man muss ein starker Anführer sein und ein Mann, ein richtiger Mann. Aber innerlich habe ich mich zerrissen gefühlt und unsicher und war voller Zweifel. Bis ich irgendwann gelernt habe, das kannst du auch zugeben.
Außerdem war ich gestern noch auf dem Sprung in Potsdam und habe euch von dort Chiara Fleischacker mitgebracht, junge Drehbuchautorin und jetzt auch Regisseurin ihres Debütfilms Vena.
Also zwei tolle Filme und zwei tolle Gäste für euch in dieser Ausgabe Eine Stunde Film. Hinten raus gibt's noch ein bisschen was fürs Sofa zu Hause, das verraten wir jetzt aber noch nicht. Da müsst ihr euch schon so ein kleines bisschen überraschen lassen.
Ab mit uns nach Rom in die Örtlichkeiten Sixtinische Kapelle, mitten hinein in den Vatikan und ins Haus der Heiligen Martha, den zwei Hauptorten eines Konklave mit der wunderbar stimmungsvollen Filmmusik von Volker Bertelmann.
Ich dachte, du unterstützt uns.
Wenn wir Liberale uneins sind, wird Tedesco Papst werden.
Dann wird er ohne zu zögern 60 Jahre Fortschritt zum Erliegen bringen.
Du redest, als wärst du die einzige Alternative.
Nein.
Aber Adeyemi hat kräftigen Rückenwind.
Adeyemi? Mhm. Adeyemi, der Mann, der findet, Homosexuelle gehören in dieser Welt ins Gefängnis und in der nächsten in die Hölle. Wenn man Tedesco besiegen will,
dann geht das nur. Das ist ein Konklave, Aldo, kein Krieg.
Es ist ein Krieg! Und du musst dich bekennen, wo du stehst!
Wir befinden uns im Heute. Das ist jetzt also kein historischer Stoff hier über irgendeine bestimmte Papstwahl der vergangenen Jahrhunderte, sondern eine Story nach dem Roman Konklave von Robert Harris, wie sie hier und jetzt stattfinden könnte. Der aktuelle Papst ist verstorben und Kardinäle und Bischöfe der katholischen Kirche aus aller Welt kommen zusammen, um über einen Nachfolger abzustimmen. Gewohnt wird derweil kardinalbischöflich im Haus der Heiligen Martha. Zum Konklave, also den eigentlichen Abstimmungsrunden, geht's dann immer nach nebenan in die Sixtinische Kapelle, bis am Ende ein Kandidat die erforderliche Mehrheit an Stimmen hat und es den berühmten Habemus Papam weißen Rauch gibt.
Hier gerade eben gehört, habt ihr den Kardinaldekan Thomas Lawrence, gespielt von Ralph Fiennes, dessen Aufgabe es ist, die Wahl zu koordinieren, und im Gespräch mit Kardinal Bellini, gespielt von Stanley Tucci, einem eigentlich aussichtsreichen Kandidaten des liberalen Lagers der Kardinäle, der ab jetzt allerdings seine Felle wegschwimmen sieht.
Ja, Felle oder sein Talar, also diese Kutte, diese fetten Roben, die da in Rom tragen. Und die für diesen Film übrigens die unvergleichliche Lisi Christel mit ihrem Team angefertigt hat, wirklich eine Legende, hat auch schon die Kostüme für Im Westen nichts Neues gemacht, auch für einige Roland Emmerich Filme, also national, international eine absolute Meisterin ihres Fachs.
War, glaube ich, sogar schon mal für einen Oscar nominiert, das können wir hier mal kurz einschieben, damit ihr auch mal klarkriegt, auf welchem Niveau wir hier unterwegs sind. Der deutsche Regisseur Edward Berger mit seinen Stars Ralph Fiennes, Stanley Tucci, dazu noch John Lithgow als weiterer Kardinal und Isabella Rossellini als einzige Frau im Film oder als einzige Frau, die was sagen darf, einzige ranghohe Ordensfrau, die sich mal traut, den Kardinälen an einer Stelle so richtig die Meinung zu geigen, alle gekleidet in Kostüme von Lisi Christel und untermalt von der Musik von Volker Bertelmann, Oscar-Gewinner mit seiner Musik für Im Westen nichts Neues, oder anders, ein Großteil des aktuellen deutschen Spitzenpersonals, das für diesen Film hier in Hollywood am Start ist.
Dafür haben wir das wandelnde Filmlexikon mit zwei Beinen, das Anna Wollner heißt.
Sehr gern.
Im Film sind wir allerdings weiter in Rom und nicht in Hollywood, nämlich da wurde auch gedreht, sowohl außen als auch in Studio-Nachbauten der Sixtinischen Kapelle. Und hier sehen wir den von dir angesprochenen Kardinal Thomas Lawrence konfrontiert mit all diesen regelrecht politischen Strömungen, die natürlich auch oder vielleicht besonders in der katholischen Kirche herrschen, von erzkonservativ bis liberal-modern, innerhalb derer er jetzt versucht zu vermitteln, durchaus auch einen katholischen Hardliner zu verhindern und Bünde zu schließen, um damit aber dann immer mehr quasi selbst in die Schusslinie zu geraten.
Sie sollten vorsichtig sein, Thomas. Ihre eigenen Ambitionen sind nicht unbemerkt geblieben. Man könnte das als ein Manöver sehen, um den Namen eines Rivalen zu beschmutzen.
Das ist wirklich eine erbärmliche Unterstellung.
Ja? Ich frage mich, ob es Ihnen denn wirklich so sehr widerstrebt, den begehrten Kelch entgegenzunehmen. Was mich betrifft, hat dieses Gespräch nie stattgefunden.
Der fabelhafte John Lithgow als sehr ambitionierter Kardinal Tremblay. Und so geht es um die Fragen, sind die, die Papst werden wollen, gefährlicher als die, die es nicht werden wollen und es deshalb werden sollen? Geht es am Ende eher darum, einen unerwünschten Kandidaten zu verhindern, als selbst einer zu sein? Und wer zum sprichwörtlichen Teufel ist eigentlich er hier?
Sein Name ist Vincent Benitez, Eure Eminenz. Er ist der Erzbischof von Kabul.
Erzbischof von wo?
Kabul. Aber er ist Mexikaner. Der Heilige Vater ernannte ihn letztes Jahr.
Letztes Jahr? Und warum ist das so lange geheim gehalten worden?
Ich dachte, Sie wüssten vielleicht über seine Ernennung
Bescheid. Keineswegs, nein. Ray, bitten Sie Kardinal Bellini zu uns. Vielleicht weiß er etwas darüber.
Ja, Eminenz.
Danke.
Er hat ein Ernennungsschreiben vom Papst gerichtet an die Erzdiözese Kabul, das man auf Bitten des Heiligen Vaters geheim hielt. Sie glauben doch nicht, es könnte gefälscht sein.
Ja, das sind so die Fragen, die dieses Konklave beschäftigen mit diesen ganz unterschiedlichen Typen, die uns da gezeigt werden. Und immer wieder ist ein großes Thema, sowohl schon des Romans als auch jetzt des Films, das hier Edward Berger aufgreift, die Frage nach Zweifeln. Also Zweifel sowohl am Glauben als auch hier in der speziellen Entscheidungssituation. Wer ist denn der richtige Kandidat? In welche Richtung? Also in welche entscheidende Richtungen kann sich die gesamte katholische Kirche verändern? Nur dadurch, dass man einen neuen Obermufti bestimmt, der dem Ganzen dann vorsteht. Da gab es ja auch in der jüngeren Vergangenheit, wenn wir zurückschauen, durchaus zweifelhafte Figuren. Also auch unser deutscher Papst Benedikt, der dann letzten Endes ja nicht wie hier im Film durch Tod abgetreten ist, sondern weil er einfach nicht mehr konnte. Gefolgt von, ja, jetzt Papst, wie heißt der nochmal, der aktuelle jetzt, der Vogel?
Du stellst Fragen, ja. Papst.
Nennen wir ihn spaßeshalber Papst. Das finde ich interessant, diesen Einblick zu kriegen, von dem wir ja anfangs gesagt haben, da können wir normalos eigentlich nicht reingucken, wo Edward Berger, wird er auch im Gespräch noch erzählen, sich natürlich hat beraten lassen von Menschen, die im Vatikan vielleicht nicht in der allerersten, aber in der zweiten Reihe stehen und zumindest ungefähr sagen können, was da in diesen Momenten passiert, wenn diese Bischöfe und Kardinäle unter sich sind und dieses Spiel, was Edward Berger auch immer wieder durch eine ganz close Kamera einfängt, also um auch diese Befangenheit abzubilden, diese Zweifel, die, habe ich schon gesagt, ein so ein großes Thema sind, das hat mich sehr abgeholt hier im Film, deswegen habe ich auch anfangs gesagt, eigentlich ist es ein Konklave-Thriller, selbst wenn jetzt keiner von den Kardinälen dann ermordet wird, aber dieses Zwischenspiel, dieses Stimmungsspiel miteinander, untereinander, ich fand's toll, hat mich komplett abgeholt.
Ich bin da total bei dir und genauso wie es um Zweifel geht, geht's für mich auch um Macht, ne? Also um Machtspiele. Ja. Was passiert, wenn die Falschen die Macht bekommen? Wo geht's mit der Kirche hin, wenn die Falschen in unseren Augen oder die Richtigen in den Augen der anderen Papst werden und wie das aber auch hier hinter den Kulissen einfach brodelt. Es ist ja auch ein Verschwörungsthriller, ne? Hinter jeder Tür lauert gefühlt eine Gefahr und das Ganze ist ja als Kammerspiel angelegt durch diese Begrenzung der Orte. Ne? Es gibt so eine Szene, wo Ralph Fiennes die elektrischen Fensterläden runtermacht und es wirklich dunkel wird, weil die sind da total abgeschottet in einer fast analogen Welt und das macht natürlich was mit denen, weil draußen das Leben einfach weitergeht. Ne? Es explodiert eine Autobombe, das hören sie und das kriegen sie auch mit, weil die Fenster in der Sixtinischen Kapelle kaputt gehen, gerade in dem Moment, in dem sie eigentlich wählen wollen. Sie wissen aber überhaupt nicht, was draußen passiert. Und es ist natürlich das älteste Patriarchat der Welt, das gezeigt wird. Und ich habe Isabella Rossellini schon angesprochen, die hier so ein bisschen eher die einzige Frauenfigur ist, natürlich dem Thema geschuldet, aber sie ist dann auch die einzige Person, die weiß, wie der Kopierer funktioniert und die den Laden eigentlich am Laufen hält. Und es gibt eine Schlüsselszene mit ihr, wo sie eine Rede hält, ja, beziehungsweise die Kardinäle, jetzt hätte ich fast gesagt, die Päpste, die Kardinäle in ihre Schranken weist. Es ist einfach nur großartig. Und dieses Misstrauensgefühl, was in diesem Film aufkommt, das ist für mich wirklich wieder ganz, ganz großes Kino, was Edward Berger hier geschaffen hat.
Das Abgeschottete, was du gerade gesagt hast, hat mich auch ein bisschen erinnert, das kennen wir auch aus Filmen, von so Jurys in Geschworenenprozessen, die dann ja auch über Wochen keinen Kontakt zur Außenwelt haben dürfen. Bei den Kardinälen hier ist es genauso. Die sollen sich wirklich dann nur auf den Wahlvorgang konzentrieren. Und man kriegt so ein bisschen das Gefühl, je weniger Impulse von außen kommen, desto mehr brodelt es im Innern, weil sie ja gar keine andere Chance haben, außer sich letzten Endes mit sich selbst und den außer ihnen anwesenden Personen auseinanderzusetzen, um am Ende ja die von ihnen für richtig gehaltene Wahl zu treffen oder, haben wir eben auch schon gesagt, möglicherweise nicht den Wunschkandidaten zu wählen in erster Linie, sondern den Hasskandidaten zu verhindern. Also wirklich so viel zum Thema Trennung von Kirche und Politik, ne, oder Kirche und Staat, funktioniert quasi genau gar nicht. Toll umgesetzt, auch bildlich. Weiterer Beweis, Edward Berger kann Hollywood, denn genau so sieht dieser Film aus. Ist in tollen Farben gezeichnet und deswegen war es uns beiden, Anna, ein gleichermaßen großes Vergnügen, ihn zu treffen.
Ein inneres Blumenpflücken, wie du immer sagst.
Es war uns ein inneres Blumenpflücken. Wir haben gesprochen, da war Felix noch mit dabei zum Deutschen Filmpreis. Da wart ihr gerade aus L.A. zurückgekommen und hattet interessante Geschichten zu erzählen. Und jetzt haben wir den neuen Film von Edward Berger im Kino, Konklave. Edward, was für ein Zirkus voller trauriger Clowns in bunten Nachthemden. Das war so einer meiner Gedanken, als ich da gestern rauskam. Was für eine Reise war das für dich ins wirklich Epizentrum der katholischen Kirche, der katholischen Macht in Anführungszeichen, um da überhaupt von innen heraus diese Geschichte erzählen zu können?
Naja, erstmal kenne ich mich in dieser Welt gar nicht so gut aus. Ich bin als Protestant geboren, aber eigentlich auch kein Kirchgänger, der eigentlich ein bisschen abtrünniger. Aber ich fand das spannend, als ich will mich immer eigentlich dahin begeben, wo ich mich nicht auskenne. Da, wo ich eigentlich Angst habe, dass der Film nichts wird oder ich irgendwie scheitere oder das gegen die Wand fahre oder einfach eigentlich auf unsicheren Boden, um die Sicherheit irgendwie zu finden, gerade im Dialog mit meinem Team und mit den Schauspielern und so, und das rauszufinden und irgendwie rauszugehen und sagen, okay, da bin ich jetzt durch. Was ist die nächste Herausforderung? Und eigentlich immer von einer Herausforderung zur nächsten. Und jetzt uns so in den Vatikan zu begeben, ich fand das natürlich spannend, weil das ein Mysterium ist. Ich kenne mich da nicht aus. Wir können die Zuschauerinnen hinter verschlossene Türen nehmen, einen Prozess, den die wenigsten Menschen kennen. Und für mich war das wie so ein Polit-Thriller. Ich weiß nicht, wenn Sie mögen All the President's Men mit Robert Redford und Dustin Hoffman, die Watergate-Skandal, so ein paar cooler Filme aus den 70er Jahren mit einer starken Architektur und starken Charakteren, die ständig denken, sie werden verfolgt und paranoid sind und die Wände haben Ohren. Und das konnte man mit diesem Film gut beschreiben.
Das ist ja eigentlich ein Kammerspiel im Vatikan. Wie war das beim Dreh?
Ich habe absichtlich, sagen wir mal, die Rom-Totalen vermieden oder die Petersplatz-Totalen, weil ich dachte, ach, die kennen wir auch, wissen, wie das aussieht oder haben andere Filme gemacht. Lass uns doch auf eine innere Reise begeben, wie so eine, und auch um die, der Film heißt Konklave, eine Konklave ist eine Papstwahl, die Türen schließen und die Kardinäle begeben sich in ein Wahlverfahren, wo sie von außen nichts mitkriegen. Das heißt, ich wollte eigentlich das Gefühl auch erfahrbar machen und einfach nur eben dieses Kammerspiel, dieses Abgeschlossene, man sieht nichts, man hört nichts, Rafe ist in seinem Zimmer alleine und man hört eigentlich nur seinen Atem und ein Summen vom, eigentlich wie ein Knast ein bisschen, so sollte das ein bisschen wirken. Und das haben wir haben in Rom gedreht, wir haben das Casa Santa Marta, das Hotel, wo die Kardinäle wohnen, also als Knast, sozusagen als Gefängnis so ein bisschen inszeniert und gebaut. Und daneben die Sixtinische Kapelle in Cinecittà, in den Studios vor den Toren Roms. Und haben uns so nach und nach unseren Vatikan zusammengebaut.
Das hast du gerade schon selber gesagt, das ist ein Vorgang, der da stattfindet, so ein Konklave bei einer Papstwahl, da haben wir nicht wirklich eine Möglichkeit, von außen reinzugucken. Jetzt gab es zwar den Roman von Robert Harris, aber trotzdem die Frage bei eurer bildlichen Umsetzung, wie nah konntet ihr denn wirklich dran? Also war euch das wichtig, da auch eine Authentizität herzustellen, wie es da wirklich aussieht, oder habt ihr da schon eure eigene Welt erschaffen, wie man sich's vorstellt?
Mischmasch. Also es war mir schon wichtig, dass nicht Kardinäle den Film gucken und sagen, was für ein Blödsinn. Mhm. Ja, ich wollte schon, dass man sich da wiedererkennt. Es ist ungefähr wie, wenn ich im Westen nichts Neues mache und die wissen alle nicht, wie man salutiert. Ja, das, mhm. Oder wie man Gewehr reinigt oder so. Das muss man schon wissen. Also diese groben Basics, also wie die Wahlvorgänge gehen, wie was passiert, wenn der Papst stirbt, wie wird das Zimmer, wie wird sein Apartment versiegelt, wo wohnt der und so, das wollte ich alles wissen und das haben wir auch recherchiert und konnten auch, haben das auch erfahren, also auch Kardinäle waren da wahnsinnig offen und haben uns geholfen, bis zu dem Punkt, wo die Türen zugehen und die Konklave natürlich beginnt, da wird keiner was verraten, aber dann hatte ich einen fantastischen römischen Religionslehrer, der sich sehr, sehr auskennt und es gibt gewisse Dinge, die sind bekannt, wie diese Wahlgänge, wie man wählt, dass man den Zettel über den Kopf hält, dass man, wer einzeln nach vorne geht. Und dann haben wir so Pflöcke, die man in den Boden rammt, das ist die Realität, das wissen wir. Dazwischen habe ich Francesco, das war mein Berater, auch mal gefragt, und was passiert dann, was machen die dann? Und sagt er, I don't know, but you know, it could be this, could be that, yeah, or something else. Und dann dachte ich, na super, das ist doch das Tolle. Das gibt mir die Lizenz, auch praktisch unsere eigene Realität zu schaffen, die wir dann, weil Film ist immer eine erschaffene Realität, auch wenn man so tut, als wenn man so authentisch wie möglich ist. Es ist immer fake. Ja. Und das finde ich aber auch das Tolle, dass so viele Menschen zusammenkommen und ein Fake kreieren, also eine Realität kreieren, die wir dann, in die wir eintauchen können und in der wir uns verlieren können.
Hat es deinen Blick auf die katholische Kirche irgendwie nochmal verändert, die Beschäftigung mit der Konklave?
Ein bisschen vielleicht, aber nicht fundamental. Also, ja.
In welche Richtung?
Einfach, glaube ich, ich glaube, was ich interessant, wir versuchen, ja doch, eigentlich, das hat auch seinen Weg in Film gefunden. Wenn man morgens aufwacht in Rom und aus dem Fenster schaut und dann sieht man plötzlich eine Nonne, die eine Zigarette raucht oder zwei Priester, die einen Kaffee trinken an der Ecke oder einen Bischof mit einer Aktentasche in der Hand. Man stellt fest, Mensch, das sind ja gar nicht, ist ja gar nicht die, die auf dem Podest stehen. Das sind ja einfach Menschen, die zur Arbeit gehen. Und so wollte ich das auch im Film zeigen. Der Papst endet im Plastiksack in einer Ambulanz hinten und die rauchen Vapes und haben iPhones. Das sind Menschen, die haben auch Probleme, Zweifel, haben in der Vergangenheit Fehler begangen, haben eine Lüge begangen, haben gesündigt. So wie wir, wie jeder von uns. Und das hat mich eigentlich, ist natürlich sonnenklar, aber wenn man immer nur Priester auf dem Podest präsentiert kriegt, dann fällt einem plötzlich auf, ja, man hat es einfach mit Menschen zu tun. Und die wollten wir, und die sind nicht heilig. Und sind auch nicht besser als wir, sondern sind einfach einer von uns. Und die wollten wir, und so wollte ich sie auch im Film zeigen.
Das ist vielleicht eine merkwürdig anmutende Frage, weil wir natürlich auch in der, ich glaube jetzt 560. Folge von Eine Stunde Film nicht anfangen werden, explizit über Filmenden zu reden. Vielen Dank. Aber nichtsdestotrotz die offen gestellte Frage, habt ihr jemals in Erwägung gezogen, für den Film das Ende vom Buch nicht zu übernehmen oder irgendwie anders zu machen? Vielleicht in einer woken Zeit, in der wir heute leben, um vielleicht nicht der katholischen Kirche an sich so ein Sympathieding am Ende noch mitzugeben, was die Geschichte bis dahin ja eigentlich nicht hergibt. Das ist ja, was ihr zeigt, das bleibt ja sehr, nach wie vor sehr, sehr kirchenkritisch. Die politischen Machenschaften innerhalb der Kirche, die einzelnen Lager, die unterschiedlichen Flügel, die es da gibt. Aber
das ist lustig, die Interpretation habe ich noch nie gehört, dass wir der katholischen Kirche was Positives mitgeben.
Nein, das ist ja.
Das ist ja eigentlich fast ein, also.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, nee, absolut. So? Aber das ist natürlich, da kann man es auch andersrum auslegen. Also, dass wir, Also ich habe immer gedacht, wir versetzen ja einfach fast einen Riss. Ja, das war durch den, also weil, also was passiert im Film? Es gibt Isabella Rossellini als versinnbildlichen, das einzig, also was wir sehen, des offensichtlich Weiblichen, und die sind leider in die 30. Reihe verdrängt und wir konzentrieren uns auf sie und wollen wissen, was sie sagt. Deswegen gibt es im Film, gibt es eine Rede, die sie hat, drei Viertel der Zeit durch und im zweiten Akt, Ende des zweiten Aktes. Und da normalerweise, also ganz häufig brechen die Zuschauerinnen in Applaus aus, weil die uns aus dem Herzen spricht. Ja, na, jetzt macht jemand den Mund auf und sprengt dieses Patriarchat. Und darum geht's in dem Film. Ja, Rafe bewegt sich, also Rafe Fiennes, unser Hauptdarsteller, begibt sich, also der Film findet in dem ältesten Patriarchat der Welt statt, was auch wirklich anscheinend unbelehrbar ist und auch nicht mit der Zeit geht. Und am Schluss hat dieses Patriarchat einen Riss durch die feminine Präsenz im Film. Mhm. Und durch diesen Riss scheint ein Licht durch und das Licht bringt Hoffnung auf Veränderungen mit sich. Das ist für mich was womit man den Film verlassen soll. Ich glaube nicht, dass wir der katholischen Kirche, also wollte ich zumindest nicht und habe ich auch noch nicht so wahrgenommen. Aber es ist interessant. Also klar, kann man natürlich auch so, also ich glaube, wir haben eher einen Riss versetzt, und das ist auch was, wenn Katholiken kritisch sind. Mhm. Es gab einen Bischof, habe ich vorhin gehört, hat mir jemand erzählt, ein Bischof, ich habe mich nicht mit auseinandergesetzt, weil in Amerika hat man ja auch viel Fundamentalisten, die die Kirche oder den Katholizismus, die Religion noch ernster nehmen als das Ursprungsland. Und der hat gewettert, ja, über alles diesen, ja, über die, unsere Verfilmung, ja. Und der hat gesagt, guckt euch diesen Film nicht an, der ist nicht katholisch.
Ja. Du hast es gerade schon angerissen und mir fiel das irgendwie, als ich im Film saß, so diese Parallele zu Im Westen nichts Neues in diese männerdominierten Räume. Mhm. Was fasziniert dich daran?
Also es ist ein bisschen Zufall. Es ist jetzt eine Häufung der Umstände, weil ich habe beide Filme, ich habe auch andere Filme in der Entwicklung. Diese zwei sind zufällig entstanden und direkt hintereinander. Ich habe beide seit 6 Jahren ungefähr in meinem Leben und entwickelt. Und ich glaube, ich habe noch nie, vielleicht ist das ein Fehler, aber ich habe noch nie, aber ich glaube, es könnte auch vielleicht eine Stärke sein. Ich habe noch nie Menschen nach ihrem Geschlecht beurteilt und auch meine Stoffe nicht nach dem Geschlecht beurteilt. Ich nehme das ehrlich gesagt gar nicht wahr, ob es Frauen oder Männer sind, sondern es sind einfach nur Menschen. Und ich nehme auch das nicht wahr in den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Sage ich nicht, ich brauche mehr Frauen oder ich brauche mehr Männer, sondern es sind einfach gute Menschen, mit denen ich gern zusammenarbeite. Und wenn es eine Frau ist, denke ich nicht plötzlich an das Gen, genauso wie bei den Figuren. Ich denke einfach nicht ans Geschlecht. Und der Film, dieser Film hat ja auch einfach eine starke Aussage in Bezug auf die weibliche Kraft in uns. Ja, ich glaube auch, dass ein großer Teil von Raves Figur im Grunde mit Weiblichkeit in Verbindung gebracht werden könnte, nämlich Zweifel. Zweifel, ja, ich habe vor Jahren immer gedacht, als Regisseur darf man keine Zweifel haben. Man muss genau wissen, was man will. Man muss ein starker Anführer sein und ein Mann, ein richtiger Mann. Aber innerlich habe ich mich zerrissen gefühlt und unsicher und war voller Zweifel. Bis ich irgendwann gelernt habe, das kannst du auch zugeben. Du kannst auch zugeben und sagen, ich weiß es nicht. Sag du mir mal, kannst du mir helfen? Lass uns mal, was ist deine Meinung, um den Tisch gehen und dann die beste Entscheidung gemeinsam treffen. Und das hat mich wahnsinnig befreit und geholfen. Und ich glaube, dass in unserer althergebrachten Weise Zweifel ganz häufig mit Schwäche, ergo Weiblichkeit oder Femininität zu tun hat. Dabei ist es eine Riesenstärke, die wir einfach umarmen können und daraus unheimlich lernen können. Ja, gerade im Dialog mit anderen. Weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet hat, aber ich versuche, ich glaube, wir haben alle eine starke weibliche und eine männliche Seite in uns. Und natürlich braucht man, ich finde es fast, also das Wichtigste sind gute Schauspieler, sonst funktioniert jedes Drehbuch nicht. Also es wird einfach uninteressant. Und das merke ich immer wieder, wenn ein toller Schauspieler, Schauspielerin vor der Kamera ist. Ich im Schnitt, ich entspanne mich die nächsten 20 Minuten, weil ich weiß, diese Person kommt jetzt gerade vor im Film, die ist einfach super. Auf die kann ich mich verlassen. Die gucke ich gerne, man atmet auf, und sie ist gebannt. Und da ist man da. Und das, also die Schauspieler sind immer das Wichtigste im Film. Die will ich einfach angucken und die will ich, die tragen mich weiter, ja. Also wenn die bringen Film zum Leben. Und wenn die Maschinen sind, die zwar die Sätze gut aufsagen und alles klingt, aber die haben irgendwie die Magie nicht, funktioniert es halt nicht.
Darf dir das quasi als Filmemacher dann auch oder muss dir das fast schon egal sein, ob das dann Ralph Fiennes ist oder Heinz Müller, der jetzt doch mit 60 nochmal entdeckt worden ist, aber einfach ein super Schauspieler ist? Oder macht das schon auch mit dir noch irgendwas? Wenn du da so, also ich meine, du hast diese großartige Serie mit Benedict Cumberbatch gedreht, die ich sehr geliebt habe. Also du, klar, kennst das Arbeiten mit Hollywood-Superstars jetzt nicht erst seit diesem Film, aber vielleicht ist es nur so ein Gedanke, den wir dann manchmal haben, dass man da am Set steht und denkt, ich habe jetzt gerade 4 solche Ikonen hier am Set.
Denkt man nicht drüber nach. Aha. Die lernt man so schnell, die sind so gut im Nichts-Dasein, sondern einfach nur Mensch in Rave bin. Ich beginne, hatte einen Rucksack auf dem Rücken und ging mit Jeans durch die Straße in New York, ja. Und kam gerade von der Theaterprobe. Das fühlt sich an, als wenn er hier aus dem deutschen Theater kommt. Ja, und es ist genau das Gleiche. Es ist kein Unterschied. Die sind ja nicht toller als deutsche Schauspieler. Sie haben nur die Sprache, die ihnen, sagen wir mal, auch Weltruhm verschaffen kann, ja. Was schwieriger ist, was Sandra Hüller oder Nina Hoss oder Lars Eidinger vielleicht haben, aber es ist halt schwieriger mit der deutschen Sprache. Ja? Das ist einfach, wir sind halt ein bisschen gefangen in unserer Sprache und das ist schwieriger auszubrechen. Und die sind aber nicht besser oder schlechter, sind auch nicht tollere Menschen, sondern es sind einfach nur gute Schauspieler und die einfach auch eine gute Rolle wollen. Ja? Und genauso unsicher an Drehort kommen wie Heinz Müller. Ralph Fiennes kommt, der weiß auch nicht, wie es. Der hat sich Gedanken gemacht, ob diese Gedanken wirklich funktionieren. Es gibt ja kein, ist ähnlich wie beim Glauben. Es gibt kein Rezept. Sonst hätten wir nur gute Filme. Wir kommen an. Ich denke, ich glaube, der Film geht so. Und Ralph denkt, ich glaube, ich spiele das so. Und dann tasten wir uns daran und dann kommt er so, meinst du, das war richtig so oder soll ich es nochmal so probieren? Und ich sage, ja, lass doch probieren. Lass ausprobieren. Dann schadet ja nichts. Es kostet nichts. Und dann, und wenn man so eine Überzeugung hat, dann hat man, also wenn ich weiß, okay, ich drehe den Film jetzt so, dann habe ich trotzdem, bin ich nur 51% sicher und 49% hinterfragt das. Weil es könnte genauso gut auch andersrum sein, aber man muss irgendwann eine Entscheidung treffen und die trifft man auch ziemlich schnell, weil man nicht so viel Zeit hat. Aber trotzdem ist es immer so, und so ist jeder Mensch, ja, ob der jetzt Ralph Fiennes oder Brad Pitt heißt oder keine Ahnung, oder Heinz Müller. Das ist, wir bringen ja alle unsere Unsicherheiten mit.
Ihr hattet Premiere mit dem Film in Telluride und seid da schon von der Presse hochgeschrieben worden. Bist du bereit für eine nächste Runde Awards-Season? Oder?
Ich bin schon mittendrin. Also der
aber also vom Gefühl, also emotional.
Warum nicht? Schaut doch nichts. Aber da muss der Film erstmal hinkommen. Also wir haben schon, die Kampagne geht sofort ab Herbst immer los. Man hat sofort, macht alle möglichen Vorführungen für alle möglichen Guilds und Unions und keine Ahnung und muss nach Los Angeles und den Film anprallen und mit Menschen reden und sagen, hat euch der Film gefallen? Wie auch immer, es ist eine richtige, ein Wahlkampf im Grunde und der fängt ziemlich früh an. Und ob das dann auch Beine hat, wie man so gern sagt, also ob es auch den langen Atem hat, dass der Film auch wirklich durchhält, das wird sich zeigen. Wenn nicht, dann müssen wir einen nächsten Film machen, der es hat.
Eine letzte Frage, bevor wir rausgeschmissen werden, habe ich noch. Und zwar, gibt es irgendwas, was du im Zusammenhang mit Conclave, die lange Pre-Production, das Drehen, die Post-Production, das ist ja ein Prozess von 3-4 Jahren, glaube ich, bei dem Film auch wieder gewesen. Irgendwas, was du über Glauben oder Kirche gelernt hast, was du vorher noch nicht wusstest?
Ich glaube, ich hätte es vorher nicht ausgesprochen, dass ja, was ich vorhin gesagt habe, dass was hätten wir, wenn wir keinen Glauben hätten oder keine, ja, dann würde uns ganz viel von unserer Identität, unserer Tradition, unseren Werten, unserer Historie, unserer Geschichte fehlen. Ich glaube, dass Glauben ein ganz schön wichtiger Bestandteil unseres Lebens ist, auch wenn viele Menschen einfach die Kirche hinterfragen, ja, und Kirche und Glaube hat nichts miteinander zu tun. Also man braucht die Kirche oder Synagoge oder den Tempel nicht oder die Moschee nicht, um zu glauben. Und ich glaube, dass das diese ganzen Religionen extrem wichtig sind für unsere, ja, für unsere, wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? uns da. Und das hätte ich vorher wahrscheinlich, hätte ich gar nicht so drüber nachgedacht. Ich habe es gespürt, aber nie ausgesprochen.
Eine Frage, mit der ihr euch auch auseinandersetzen könnt, wenn ihr jetzt ab Donnerstag in Konklave geht, den neuen fantastischen Film von Edward Berger. Vielen Dank für den Besuch in eine Stunde Film.
Vielen, vielen Dank.
Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Projekt und bin überhaupt nicht böse, wenn es mal wieder so was herrlich Durchgeknalltes von dir werden sollte wie Patrick Melrose.
Okay,
großer
dann könnte
Fan,
Ballad also of a Small Player, den Film, den ich gerade in China mit Colin Farrell und Tilda Swinton gedreht habe, könnte was für dich sein.
Okay, gut.
Weil das ist auch ein bisschen durchgeknallt.
Freue ich mich jetzt schon drauf.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Tom.
Anna?
Also ich fange mal an, ja?
Ja, bitte.
Vorlesewettbewerb, zweite Klasse, erster Platz. Mhm. Bundesjugendspiele, Teilnehmerurkunde, irgendeinen Medienpreis, den ich schon wieder vergessen habe. Jetzt du.
Grimme-Preis.
Okay. Glaube ich nicht.
Einfach mal so. Einfach okay, also ich müsste ein bisschen weiter ausholen. Es war der Grimme Online Award und es ist viele Jahre her für eine Fernsehsendung, deren Teil ich gewesen bin. So.
Du hast ein Kabel gehalten.
Ich habe mehrere Kabel gehalten. Und abgesehen davon, ja, Bundesjugendspiele, Vorlese, bei uns war es noch plattdeutscher Vorlesewettbewerb.
Oh.
Sowas gab es, ja, ein Kind vom Dorf, das gab es bei uns damals noch. Aber worauf genau willst du jetzt hinaus?
Es gibt gerade eine ganz tolle junge Regisseurin, die mit ihrem Debütfilm schon in der Drehbuchfassung Preise abgeräumt hat, Chiara Fleischacker. 2022 wurde das Drehbuch zu Wena nämlich auf der Berlinale mit dem Thomas-Strittmatter-Preis ausgezeichnet, hat auch den Caligari-Förderpreis bekommen. Da wurde noch keine Minute Film gedreht, ja, wirklich nur das Drehbuch. Mhm. In Hamburg beim Filmfest gab es im Oktober dann den Preis in der Kategorie Deutsche Kinoproduktion und fast zeitgleich beim First Step Award, das ist der Nachwuchspreis des deutschen Films, den Preis für den besten Abend füllenden Spielfilm und Kamerafrau Lisa Jilk bekam den Michael-Ballhaus-Preis und ich sag's nochmal, Bundesjugendspiele, Teilnehmerurkunde.
So, ich möchte hinten dran fügen, but hey, no pressure. Bei so viel Vorschusslorbeeren bin ich neugierig geworden, wie man mit dem Druck dann eigentlich umgeht bei seinem Debütspielfilm.
Ja, ist absolut zu Recht, denn sowas Kraftvolles, also so ein starkes Debüt, es ist der Abschlussfilm der Filmakademie Ludwigsburg, also von Chiara Fleischacker, die da studiert hat. Sowas habe ich echt lange nicht mehr gesehen. Das ist nicht nur einfach eine Visitenkarte, das ist ein ganzer Karton Visitenkarten, den Chiara hier abgibt.
Okay, dann bring uns auf den Stand von vorneweg, worum geht's?
Vena, damit ist übrigens die Vena umbilical gemeint, also die Nabelschnurvene. Das ist das Sinnbild für die Beziehung zwischen Mutter und Kind, Sinnbild für das menschliche Bedürfnis nach Bindung und das geht hier in zwei Richtungen, denn der Film ist eine Milieustudio. Emma Nova, ehemals Drogonova, die war Shootingstar auf der Berlinale 2019 unter anderem. Die spielt Jenny, also wo wir schon beim Preise einsammeln sind. Ne? Jenny ist eine junge Drogenabhängige, die mit Bolle zusammen ist und die beiden erwarten gemeinsam ein Kind. Es ist nicht Jennys erstes, das andere, Lukas, ihr Sohn, lebt bei der Oma und jetzt ist sie wieder schwanger, sie weiß nicht genau wann und dann doch irgendwann mal zum Arzt gegangen.
6., 7. Monat circa. Wobei das schwer zu sagen ist. Dein Baby ist wahrscheinlich kleiner, als es sein müsste.
Ich hab's voll spät erst gemerkt. Meine Tage kamen ja eh nicht mehr.
Ja, dein Körper ist ein Kaminlabor und keine Naturweide, meine Liebe. Brauchst dich nicht wundern.
Heute Morgen kam ein bisschen Blut.
In der Plazenta kommt die Blutung nicht. Allerdings ist dein Baby retardiert. Man kann nicht so wachsen, wie es möchte. Weil ständig gegen die Gifte ankämpfen, musst du dich ihren Körper fließen.
Ja, die Frauenärztin ist hier noch wenig empathisch, aber Jenny ringt sich durch, zur Familienhebamme Maler zu gehen und baut tatsächlich eine Beziehung zu ihrer ungeborenen Tochter auf und fängt an, sich wirklich das erste Mal überhaupt sich ihren eigenen Ängsten zu stellen und will auch für sich und für ihre Tochter, also die ungeborene Tochter, Verantwortung übernehmen.
Das ist ziemlich faszinierend. Die kleine Verbindung, das ist Leben pur. Durch die Vena umbilicalis kriegt deine Tochter alles, was sie braucht. Nährstoffe, Sauerstoff. Sogar Gefühle. Und leider auch alles, was sie nicht braucht. Nikotin, C.
Dabei werden ja aber immer wieder Steine in den Weg gelegt, beziehungsweise, also Steine ist noch ein bisschen euphemistisch, vermutlich sind es eher Felsbrocken.
Ich wurde zu ihnen in JVA geladen und ich wollte fragen, wie das ist, wenn man schwanger ist.
Naja, wie das dann so ist, sie können trotzdem kommen.
Gibt es dann irgendwie so Mutter-Kind-Plätze oder sowas?
Also, zuerst müssen Sie mit dem Sozialdienst vom Jugendamt einen Antrag auf Kostenübernahme stellen und dann muss ein Platz da sein und den muss auch jemand bezahlen. Wir brauchen Ihre Anklageschrift, wir brauchen Ihre Daten, den Mutterpass, das ist so einiges. Und dann wird erst geprüft, ob Sie überhaupt in Frage kommen.
Und wann komme ich in Frage?
Das hängt von der Straflänge ab, ob Sie ein Drogenproblem haben, ob Fluchtgefahr besteht. Also das ist einiges. Und wirklich, ich kann Ihnen nur empfehlen, kommen Sie so schnell wie möglich. Wenn Sie erstmal hier sind und in Haft, dann haben Sie eine höhere Chance auf den Platz für das Kind.
Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass das natürlich nicht klappt.
Also wir sind hier dann doch eher im anspruchsvollen sozialen Milieu unterwegs. Mit Unwägbarkeiten, Schwierigkeiten verschiedener Arten haben wir es zu tun. Was macht den Film über so ein Thema jetzt so besonders?
Es ist zum einen das Spiel von Emma Nova und Paul Wollin als Bolle. Es ist die genaue Beobachtungsgabe von Chiara Fleischhacker, die eben, das merkt man, Dokumentarfilmregie und nicht Spielfilmregie studiert hat. Und diese emotionale Wucht und der Verzweiflung der Figur. Ne? Der Film ist immer ganz nah an Jenny dran. So, und so groß die Scheiße auch ist, die sie baut, das Eintauchen in das Milieu. Also zur Babyshower gibt's keine Windeltorte, sondern einen Zigarettenturm. Die Fingernägel sind lang lackiert und aus Plastik. Alles ist unecht. Und dann ist es wirklich eine Szene, die mich nachhaltigst beeindruckt hat. Mhm. Und das ist die Geburtsszene. Ich habe noch nie im Film eine so realistische Geburtsszene gesehen. Was daran liegen könnte, dass es tatsächlich eine dokumentarische Geburt ist, die in diesen Film eingebaut
also
ist.
Also eine echte, wirkliche Geburt.
Es ist eine echte, wirkliche Geburt. Da habe ich natürlich mit Chiara auch drüber gesprochen. Es ist absolut umhauend, dieser Film. Und deswegen habe ich mich auch, um mich mit Chiara zu treffen, auf einen sehr langen Weg gemacht. Ich bin nämlich mit der S-Bahn nach Potsdam gefahren, ins Thalia-Kino.
Also quasi nach Hause.
Es gibt keinen passenderen Ort, als mit dir über Vena zu sprechen, als A, das Kino, in dem ich groß geworden bin, und B, in einem Saal zu sitzen, in dem du mit deinem pinken Pullover fast schon eins wirst mit den Räumlichkeiten, nämlich in einem pinken Kinosaal. Chiara, schön, dass du da bist bei Eine Stunde Film.
Herzlichen Dank, schön hier zu sein.
Du hast mit Vena gefühlt jeden, in Klammern, Nachwuchspreis bisher gewonnen, den man gewinnen kann. Hast du auch nur ansatzweise in irgendeiner Art und Weise damit gerechnet, für diese Arbeit, diese ganz fantastische Arbeit, so eine große Anerkennung zu bekommen?
Nicht gerechnet. Wir haben stark gehofft, dass wir gesehen werden mit unserem Film, dass irgendwie die wahnsinnig intensive Zeit gewertschätzt wird und auch die Intensität, die wir auf die Leinwand gebracht haben. Dazu muss man sagen, wir hatten auch ein halbes Jahr davor, wo wir abgelehnt wurden von vielen internationalen Festivals. Das war so der Prozess davor. Also wir haben auch einige Rückschläge erfahren, unter anderem von Weltvertrieblern Nachrichten bekommen, dass wir mit der Geburtsszene auf keinem internationalen Festival laufen werden. Und ich hatte schon sehr früh das Gefühl, dass es provokant war, aber dass er irgendwo Recht behalten wird. Und so ist es dann auch gekommen. Und umso wichtiger war der First Steps Award für uns. Nach dieser doch auch herben Zeit mit Ablehnung Sichtbarkeit zu bekommen und Wertschätzung für den Film und fürs ganze Team. Also das war hoch emotional für uns. Als Lisa auf die Bühne gebeten wurde, bin ich einfach in Tränen ausgebrochen. Und da hat sich so viel angestaut die letzten 4,5 Jahre. Das war wunderschön, das in so einem vollen Saal feiern zu können.
Du hast 4,5 Jahre an dem Film gearbeitet. Was war für dich so der erste Impuls, diese Geschichte erzählen zu wollen? Und wie bist du rangegangen? Du hast Dokumentarfilm studiert, nicht Spielfilm, was ich finde, man extrem merkt.
Mhm. Also es gibt zwei Wege, wie ich zu Vena gekommen bin. Einerseits habe ich mich inhaltlich sehr lange mit dem Thema Strafvollzug und Paradoxon von Strafe auseinandergesetzt in zwei Dokumentarfilmen und saß gerade im Schnitt von einem der Filme, als ich mit meiner eigenen Tochter schwanger war und mich das erste Mal auf den Frauenstrafvollzug fokussiert habe und gefragt habe, müssen schwangere Frauen in Haft, wenn ja, unter welchen Bedingungen? Und das war so der Initiator, um eine sehr umfangreiche Recherche zu beginnen. Und dann gab es noch die emotionale Ebene. Also ich bin selber, wie gesagt, Mutter geworden, hatte eine Strecke an ungesunden Beziehungen geführt und zu der Zeit wahrscheinlich auch viele Unsicherheiten, geringen Selbstwert und habe mich da in Prozessen befunden, die auch in das Drehbuch eingeflossen sind. Ich denke, gerade wenn man Mutter wird oder so Anfang 30, bringt man einfach viele Unsicherheiten mit sich, gerade wenn man sich überhaupt nicht wiederfindet in dem Geburtsbild, was man kennt oder in dem Ideal von Mutterschaft, was auch so oft noch irgendwie sichtbar ist. Und da war ein starkes Bedürfnis, das auf die Leinwand zu bringen in einer authentischeren Form. Und die Ebene gibt es auch in Wena.
Zumal es ja wahrscheinlich auch der Fall ist, dass gerade die Stimmen junge Mütter Anfang 30 überhaupt nicht gehört werden, überhaupt nicht wahrgenommen werden, auch von Förderanstalten, von Redaktionen, um überhaupt in dieser Lebensphase einen Film machen zu können, oder?
Sie werden wahrgenommen und auch wertgeschätzt. Es gibt ganz tolle Redakteurinnen, die ich kennenlernen durfte, Stefanie Groß, die auch Wena begleitet hat. Ich denke, vielmehr liegt die Schwierigkeit im Übergang vom Studium in die Branche, dass dafür alle, die eine Familie gründen wollen, eigentlich Film schaffen fast unmöglich wird und später auch sehr schwer umsetzbar ist mit dem Wunsch, sich um seine Familie zu kümmern. Und das schließt Perspektiven aus, die wichtig sind. Wobei die, glaube ich, sehr gerne angenommen werden von RedakteurInnen, aber sie werden teilweise nicht geschrieben, weil man sich das nicht leisten kann, in der Branche zu bestehen. Also das ist eher der Schritt davor, der schwierig ist.
Aber hat es dir dann irgendwie noch geholfen, dass es dein Abschlussfilm an der Filmakademie in Ludwigsburg war? Dass du quasi noch diese Strukturen im Hintergrund hattest?
Ja, das war tatsächlich ein bisschen mein Kalkül, wenn du mich so fragst. Ich ich habe jetzt noch einen Rahmen, wo ich sicher einen Film machen werde. Und ich habe mir natürlich die Frage gestellt, Kurzfilm oder Langspielfilm, und ich wusste, mit einem Langspielfilm haben wir mehr Chancen in der Branche zu bestehen. Also habe ich gesagt, okay, ich versuche einen Langspielfilm. Und parallel habe ich mich mit dem Thema ungewollte Kinderlosigkeit auseinandergesetzt und habe für mich entschlossen, ich schiebe meinen Kinderwunsch nicht nach hinten. Ich habe zu viel erfahren, was da irgendwann auch an unerzählten Geschichten und Emotionen aufkocht, und habe mir dann gesagt, okay, es wird wahrscheinlich herausfordernd, aber ich fahre jetzt zweigleisig und gebe mir die volle Kante. Wie herausfordernd das dann wirklich war, hätte ich natürlich nie einschätzen können. Aber ich muss sagen, ich hatte zu der Zeit ein Stipendium von der Studienstiftung, was mir das überhaupt ermöglicht hat. Und das wäre auch ein Weg, um das überhaupt für andere Menschen machbar zu machen, mit Stipendium.
Du hast eben schon die Recherche angeschnitten, die du eigentlich für einen anderen Film gemacht hast. Es ist ja hier vor allem auch diese weibliche Perspektive, die ja sonst oft hinten runterfällt. Wie einfach war der Zugang zu deinen Protagonistinnen, die dir geholfen haben bei der Recherche, und wie hast du es geschafft, dieses Vertrauen aufzubauen, dass du daraus diese fiktive Geschichte erzählen konntest?
Der Zugang war recht einfach, wahrscheinlich weil viele der Recherchepartnerinnen sich wohlgefühlt haben, gehört zu werden und ihre Geschichte erzählen zu können. Es hat bei mir angefangen, dass ich in Gerichtsverhandlungen gefahren bin, die öffentlich waren und mir Biografien von Frauen angehört haben, die angeklagt waren, um zu verstehen, was führt sie zu den Delikten. In meiner Region spielt da Crystal Meth oft eine große Rolle oder generell eine Suchtthematik. Und dann habe ich sehr breit über alle Themen, die angerissen werden, in Wena recherchiert. Also ich habe ehemalige Konsumentinnen getroffen, mit denen sehr vertrauensvolle Gespräche geführt. Ich habe eine Frau getroffen, die während ihrer Haftzeit ihren Sohn entbunden hat. Von Hilly sind ganz viele Details in Wena gelandet, also die Fußschellen, die Art, Schwangerschaft in Haft zu erleben. Und da war immer sehr viel Offenheit und Vertrauen, was aber vielleicht auch aus meinem Dokumentarischen kommt, dass ich auch sehr offen über meine Ängste und Krisen spreche und Menschen mir rückwirkend auch ihre Biografien anvertrauen. Das war eher ein leichter Zugang.
Wie war dann im Transformationsprozess die Zusammenarbeit mit deinen Schauspielenden, also allen voran natürlich Emma Nova, die ja den Film wirklich trägt und lebt?
Ich hatte kurz auch mal überlegt, ob man mit LaiendarstellerInnen arbeitet, wobei ich den Gedanken recht schnell verworfen habe, auch weil wir eine ganz tolle Casterin haben, Laura Buschhagen, die in sehr frühem Stadium Emma vorgeschlagen hat. Wir sind dann doch einen klassischen Weg übers Casting gegangen, um bei Emma wieder zu landen, einfach weil sie so wahnsinnig vorbereitet beim Casting war und wirklich schon mit Klebetattoos, Fingernägeln, blauem Tanktop kam und irgendwie Jenny schon verkörpert hatte. Ihre Arbeitsweise, die sich mit meiner deckt, ist sehr intuitiv, also sie hat sehr viele Details aus dem Drehbuch gezogen, was auch immer schon im Drehbuch angelegt war. Und wir haben viel über Gespräche, über Biografien von den Frauen oder auch, wir haben auch zu dritt mit Recherchepartnerinnen gesprochen und sind in offenen Vollzug gefahren, wo eine Mutter mit ihren zwei Kindern lebt zum Beispiel. Also wir haben eher inhaltlich gesprochen und jetzt weniger geprobt tatsächlich. Emma ist einfach eine wahnsinnig professionelle, talentierte Schauspielerin, kann ich nicht oft genug sagen, ist super beeindruckend. Und wir fragen uns auch manchmal, wie wir das vorbereitet haben, weil es sich so wie so ein Walk in the Park anfühlt. Aber wir haben schon sehr viel Zeit miteinander verbracht. Ich habe jetzt auch wieder die Fotos aus der Fotovorproduktion gesehen, wo wir mit Paul so Jenny Bolle-Couple-Fotos geschossen haben für die Fotowand. Und das waren alles so super verbindende Momente, wo auch die Charaktere gewachsen sind. Und da war sehr viel Zusammenarbeit an engen Ort. Wir hatten unter meiner Wohnung das Kostümbild, neben der Wohnung war das Szenenbild. Im Hinterhof haben wir am langen Tisch immer zusammengesessen, haben RecherchepartnerInnen eingeladen. Also wir haben da schon so eine kleine Welt gehabt für mehrere Monate.
Du hast eben schon eine Szene angesprochen, die mich auch wie nachhaltig tatsächlich mehr als beeindruckt hat. Diese Geburtsszene, die ja wirklich dokumentarisch ist. Und normalerweise ist es in Film oder oft ist es in Filmen oder auch in Serien die Geburt. Eine Frau liegt irgendwie platt auf dem Rücken, stöhnt laut, presst zweimal und es kommt ein Kind raus, was aussieht, ich habe es schon mal gesagt, wie kurz vor der Einschulung gefühlt. Es ist sauber, es schreit und alle sind happy und sofort kommt die Familie rein oder die Freunde und der rosa oder blaue Luftballon schwebt über einem. Es gibt wirklich in der Film- und Fernsehgeschichte ganz wenig Geburten, die auch nur ansatzweise realistisch sind. Wie wichtig war dir, diese Szene wirklich dokumentarisch zu drehen? Und wie zum Teufel habt ihr es gemacht, eine Frau zu finden, die bereit ist, sich im intimsten, aller intimsten Momente ihres Lebens filmen zu lassen?
Mir war es ein sehr starkes Bedürfnis, die Bilder in die Welt zu tragen. Ich muss sagen, naiverweise habe ich mich selber an den Geburtsbildern orientiert und mir Geburt ähnlich vorgestellt, wie ich sie aus Filmen kannte. Hätte ich mir denken können, dass das Quatsch ist, habe ich dennoch gemacht und mich danach doch sehr verwirrt gefühlt und alleine oder mich auch gefragt, warum weiß ich als N20-jährige Frau nicht, wie eine Plazenta aussieht, warum sind diese Bilder mir so unbekannt und warum sind sie so mystifiziert und wünsche ich mir die vorher gesehen zu haben und da war doch sehr klar für mich, dass ich mich gefreut hätte, die Bilder zu kennen, weil sie von einem wahnsinnigen Reichtum und einer wahnsinnigen Schönheit und Komplexität des Frau- und Mutterseins erzählen. Und dann war natürlich der naheliegendste Gedanke, die zu produzieren und zu schreiben und in der Konsequenz eine reale Geburt zu drehen. Wir hatten Charlene im Team, die hat ganz stark über Social Media einen Aufruf gestartet, wo wir genau auch besprochen haben, was wir machen möchten. Wir möchten reale Geburt zeigen, fernab der typischen Klischees. Und da haben sich faszinierenderweise sehr viele Frauen drauf gemeldet, wo ich dann immer denke, Menschen sind so verschieden. Es gibt Frauen, die sich begleiten lassen möchten und die hatten ganz verschiedene Motivationen, das zu tun. Und letztendlich haben wir ein Geburtsdouble gefunden, die auch natürlich einen ähnlichen Körperbau hat wie Emma, das war ja auch wichtig. Die hat das als sogar emotionale Stütze begriffen für sich, dass Lisa da war, unsere Kamerafrau. Und natürlich war das ein wahnsinnig sensibler Prozess, weil man ja auf keinen Fall irgendwie die Geburt beeinflussen darf und das natürlich auch ganz andere Ausgänge hätte haben können. Und da waren wir dann doch mit Glück gesegnet, dass die Geburt so auch in der Position stattgefunden hat, weil ich hätte es so geschrieben oder ich habe es so geschrieben. Ich habe mir ganz stark gewünscht, dass es nicht diese typische Rückenlage ist, die physiologisch ja überhaupt nicht
gar nicht möglich ist, ne?
Sie ist nicht vorteilhaft auf jeden Fall. Und dann hat sie in dieser starken, hockenden Position mit dem Tuch entbunden. Und das war ja die dokumentarische Grundlage, mit der wir dann mit Emma die Geburt nachinszeniert haben.
Zumal bei einer Geburt ja auch in 99% aller Fälle noch irgendwas schief läuft und nicht so, wie man sich das selber wünscht. Also es hätte ja auch genauso gut eine Bauchgeburt werden können und keine vaginale Geburt. Und ihr hattet ja null Einfluss darauf. Aber hättest du das dann, also wenn es eine Bauchgeburt gewesen wäre, dann noch angepasst im Skript? Oder hattet ihr dann irgendwie noch jemand zweiten Gebärenden in der Hinterhand?
Meine Arbeitsweise ist sehr oft, dass ich mich an Gegebenes anpasse und oft dann auch wieder einen Sinn darin finde. Also wahrscheinlich hätte ich das daran angepasst, weil man ja aus allem auch einen würdevollen Moment ziehen kann oder der Konflikt, der dabei entsteht, wahrscheinlich auch eine Stärke gehabt hat. Aber dennoch war es einfach ein wahnsinniges Geschenk, wie die Geburt stattgefunden hat, weil der Wunsch ja auch war, dass es nicht dieses super laute Gebären ist, was auch existiert, aber was wir einfach wahnsinnig oft kennen. Und es war halt dann auch dieses In-sich-Ruhen, was ich mir für Jenny als Figur ganz doll gewünscht habe, dass sie nach all den Widerständen und den Prozessen, die sie durchlaufen ist, bei der Geburt so eine innere Ruhe findet, einen ganz starken Moment hat. Und das war, ja, hätte ich nicht besser schreiben können. War Wahnsinn.
Du hast eben schon angesprochen, dass der Crystal Meth Konsum in der Region, aus der du kommst, ein sehr, sehr großes Thema ist. Es ist ja auch kein Film, der in Berlin spielt oder in einer anderen deutschen Großstadt, sondern ganz bewusst eine eher ländlich auch nicht, aber
für BerlinerInnen schon.
Für BerlinerInnen ist alles, wir sind in Potsdam gerade, selbst das ist schon Provinz gefühlt. Nein, das ist böse. Aber also wie wichtig war das für dich, den Film in Mitteldeutschland zu inszenieren?
Naja, rein aus logistischen Gründen war es wahnsinnig wichtig, weil da waren auch sehr pragmatische Entscheidungen, nach Erfurt zurückzuziehen. Ich habe ja gesagt, ich bin diese Zweigleisigkeit gefahren und habe mir auch überlegt, wo habe ich Bedingungen, um überhaupt einen Langspielfilm zu machen. Und dann bin ich auf Erfurt gekommen, weil es dort auch eine total unbekannte Filmförderung gibt, die mich auch regelmäßig gefördert hat. Es gibt familiären Anschluss bei mir, die mich unterstützt haben. Deswegen war klar, wenn ich das machen will, muss ich nach Erfurt ziehen. Und dann war natürlich meine Tochter in der Kinderbetreuung und ich kann eigentlich nur da arbeiten, wo sie in der Betreuung ist. Also ich war dann auch ab ihrem zweiten Lebensjahr alleinerziehend, muss man dazu sagen. Deswegen habe ich ganz, ganz viel dafür einstehen müssen, dass wir den Film zu so großen Teilen dort umsetzen können. Und inhaltlich ist er natürlich auch total verwurzelt in der Region. Und mir ist jetzt auch immer bewusster geworden, wie wichtig es ist, auch moderne oder aktuelle Geschichten im mitteldeutschen Raum zu erzählen. Da sind doch immer noch sehr viele Stigmata gegenüber ostdeutschen Menschen. Und ich meine, wir erzählen natürlich auch ein gewisses Milieu, aber überhaupt eine aktuelle Lebensrealität zu erzählen, ist auch total wichtig.
Es ist immer schon wieder so ein bisschen durchgeschieden in den letzten Minuten unseres Gesprächs, dass ein Filmdreh nicht wirklich familienfreundlich ist. Was muss sich in deinen Augen ändern, dass mehr junge Mütter oder auch junge Väter die Möglichkeit haben, familienkonform mit einer ausgeklügelten Work-Life-Balance ihrem Beruf nachgehen zu können?
Das ist komplex, aber ich beschäftige mich sehr viel damit.
Ich weiß.
Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist der Übergang vom Studium in die Branche. Dort mangelt es an Stipendien, weil letztendlich diese 4,5 Jahre ohne Gage stattgefunden haben. Also es kann sich keiner leisten, der ein Kind bekommt, ob Mann oder Frau. Es ist nicht familienfreundlich und Stipendien würden das erleichtern. Dann haben wir natürlich wahnsinnig heftige Drehbedingungen, gerade im Diplombereich, wo man definitiv mehr auf die Menschen setzen muss, anstatt auf technische Bedingungen. Also ich glaube, da muss ganz viel für bessere Drehbedingungen umgesetzt werden. Und es gibt natürlich super viele moderne Arbeitskonzepte, die in anderen Branchen angekommen sind, ob es Jobsharing ist, ob es jetzt beim Film natürlich auch irgendwie die 4-Tage-Woche teilweise ankommt. Also es gibt viele Ansätze, aber selten werden sie verbunden. Und eine große Herausforderung ist natürlich auch, dass man kaum regional drehen kann. Also wenn man die Kinderbetreuung schon mal über die klassische Kita abdecken kann, hat man gewonnen. Aber durch die Filmförderung sind es oft Reiseproduktionen. Und ich würde mir wünschen, dass die Filmförderung so Trades eröffnen würden, dass man sagt, das sind so Care Trades, also eine Produktion erfüllt die Effekte dort und kann tauschen, damit man dann doch irgendwie in einer Region drehen kann. Also das ist eine wilde Idee, aber wieso nicht? Und ja, also es gibt verschiedenste Ansätze, die verbunden werden müssen. Man kann natürlich auch über Kinderbetreuung am Set nachdenken, aber da sind wir irgendwie weit entfernt von, das umsetzbar zu machen, auch für die Crew. Also wir hatten jetzt wieder Panels, wo auch für die Crew gesagt wurde, es ist wahnsinnig herausfordernd, wenn man sich wirklich um Kind kümmern möchte parallel.
Vena war jetzt ein Abschlussfilm. Es gibt unausgesprochen ist es ja noch nicht mal, weil es viele natürlich wissen, der zweite Film ist eigentlich viel schwieriger als der erste, weil man eben
die Struktur der Filmhochschule oft dann nicht mehr im Rücken hat. Am 28.11., also nächste Woche, kommt Vena ins Kino. Für dich schließt sich dann erstmal dieses Kapitel. Es kommt noch die Kinoauswertung natürlich. Du bist auf Tour mit dem Film, redest in ganz vielen Orten darüber. Aber hast du schon irgendeine Ahnung, wie es weitergeht, was dann der berühmte nächste zweite Film ist?
Der berühmte? ja, ich weiß, wie es weitergeht. Ich kann es kaum erwarten zu schreiben. Es leben schon zwei Geschichten in mir, die unbedingt aufs Papier wollen. Und ich habe ein Projekt vorangestellt, weil das dritte ein größeres Budget brauchen wird. Das wird für den nächsten nicht klappen. Aber es gibt zwei Figuren schon in meinem Kopf, junge Menschen diesmal, über deren Leben aus sehr naher Sicht über die Figuren gezeigt wird, was irgendwie der Rechtsruck mit jungen Menschen macht und auch wie sich das über die Körper äußert und wie herausfordernd es ist, Bindung einzugehen, obwohl man Menschen wertschätzt. Also es sind ähnliche Themen, ist wieder verankert in der Region und wir gründen auch eine Filmproduktion, zwei Kolleginnen und ich aus der Wena-Zeit in Weimar und möchten auch mit der Produktion den Stoff umsetzen.
Da bin ich jetzt schon ganz gespannt auf den Film, der dann hoffentlich nicht erst in 4,5 Jahren kommt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es doch ein bisschen dauert.
Ja, doch. Ich glaube, so lange dauert
ja,
das.
Ja, Mist. Aber ihr könnt erstmal alle ab nächster Woche in Vena gehen. Ihr werdet das nicht bereuen. Chiara, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank. War ein sehr schönes Gespräch. Danke dir.
So, ein kurzer Hinweis zum Abschluss dieser Folge. Ich hatte ja eingangs versprochen, so ein bisschen was fürs Sofa gibt's noch. Kurzer Hinweis, weil es mir wirklich eher zufällig ins Auge gefallen ist. Manchmal landen ja auch Kinofilme, die wir toll fanden, jetzt nicht auf Netflix oder Prime nach ihrer Auswertung, sondern auch mal in unseren Mediatheken.
Das passiert diese Woche mit dem von uns geschätzten Frankie Five Star, mit der von uns sehr geschätzten Lena Urzędowski.
Und zur endgültigen Konfliktlösung würde ich vorschlagen, dass ich das mit der Party auf meine Schultern nehme.
Was willst du denn da? Kiffen?
Hallo?
Du kennst Roman, du weißt ganz genau, dass Frankie...
Frankie möchte nicht, dass du
ihn hörst. Nein, du!
Keiner geht.
Lena alias Frankie mit multipler Persönlichkeitsstörung, die sich, wenn sie sich mit ihren 5 alter Ego auseinandersetzt, immer mit all denen in einem Hotelfoyer in ihrem Gehirn trifft und versucht, die Lage auszudiskutieren.
Den haben wir nämlich zum Kinostart vor fast genau einem Jahr, Anfang November war's, da haben wir drüber gesprochen und hatten Hauptdarstellerin Lena Urzędowski auch zu Gast bei uns. Wenn ihr es gerne ausführlicher oder nochmal nachhören wollt, dann sucht euch die eine Stunde Film vom 8.11.23 raus, das ist nämlich die Folge. Und wenn ihr damals sträflich doch nicht im Kino wart, dann könnt ihr diesen tollen Film Frankie Five Star ab diesem Samstag, ab dem 23. November in der ZDF Mediathek nachholen. Viel Spaß dabei. Ihr habt dann auch ein sattes Jahr Zeit, das zu tun und damit wirklich keine Ausreden mehr.
So, und was machen wir nächste Woche?
Nächste Woche freuen wir uns auf Friedrich Mücke. Der hat einen neuen Film im Kino, unter anderem zusammen mit Florian David Fitz. Der heißt Der Vierer. Dazu haben wir Friedrich als Gast und haben ihm 36 Fragen gestellt. Warum genau 36, erfahrt ihr unter anderem nächste Woche.
Ja, und wir machen auch noch einen Ausflug in den Pazifikraum, nämlich Vaiana 2, der vielleicht neue Disney-Weihnachtshit, der kommt nämlich auch. Es ist ein bisschen verwirrend, ne? Heute haben wir über Vena gesprochen, der ja auch erst nächste Woche startet, dann auch noch Vaiana. Ey, ihr macht mich fertig.
Ja, so ist es. Bis dahin, passt ihr bitte schön auf euch auf und macht keinen Quatsch. Bleibt gesund oder werdet's wieder und guckt auf gar keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache, es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.